Radium 20, das Radio Digital Humanities. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Radium 20. Vielen Dank, dass ihr auch heute wieder dabei seid. Auch ein ganz herzliches Willkommen an meine Co-Hosts Jascha, Lisa und Mareike.
Hallo.
Hi.
Hi.
Wir sind wieder zurück aus der Sommerpause und hoffen, dass ihr alle schöne Wochen hattet. Mit der heutigen Folge führen wir unseren Tonus, den wir ja in der Staffel aufgebaut haben, fort, nämlich immer eine Kurzfolge, eine Langfolge zum selben Thema. Die letzten beiden Folgen haben sich ja mit dem Thema Community Management in den Digital Humanities beschäftigt. Und heute und beim nächsten Mal soll es um das Thema Wissenschaftskommunikation gehen. Das ist ja auch ein sehr brandaktuelles Thema, wie wir heute wahrscheinlich alle wissen. Nicht nur, weil wir das Wissenschaftsjahr zur Wissenschaftskommunikation haben, sondern weil wir auch in einer Welt aus Fakten und Fake News und wissenschaftlicher Relativität und allem drum und dran leben. Von daher ist es ein sehr aktuelles und sehr wichtiges Thema, auch für die Digital Humanities. Und welche Kanäle, Formate, Möglichkeiten und so weiter es gibt, wollen wir diese und nächste Folge ein bisschen beleuchten. Und dafür haben wir heute Simon Meyer-Vieracker eingeladen, der uns was von seinem spannenden Projekt berichten wird. Hallo Simon.
Hallo zusammen, ich freue mich sehr.
Wir freuen uns auch auf die Folge und wir starten mit unserer traditionellen Frage: Wer bist du, was machst du so und wie bist du zu den Digital Humanities gekommen und hier insbesondere zur Wissenschaftskommunikation in diesem Bereich?
Okay, also mein Name ist Simon Meyer-Vieracker, ich bin Professor für angewandte Linguistik an der TU Dresden am Institut für Germanistik und Medienkulturen. Ich würde mich, glaube ich, gar nicht mal so richtig als so ein lupenrein Digital Humanist beschreiben. Allerdings habe ich einen Forschungsschwerpunkt in der Korpuslinguistik. Und das ist natürlich eine genuin digitale Forschungsmethode, die in der Linguistik inzwischen eigentlich fast Standard geworden ist. Und das mache ich noch gar nicht so lange. So vor 5-6 Jahren ungefähr habe ich mir diesen Schwerpunkt aufgebaut, aber nimmt einen wesentlichen Teil meiner Arbeit inzwischen ein. Weiterhin habe ich einen Schwerpunkt im Bereich Medienlinguistik und interessiere mich da vor allem für Social Media, Kommunikation in und mit Social Media. Und ich habe dann irgendwann angefangen, das Zeug auch zu nutzen, um auch über meine eigene Arbeit zu berichten. Das fing an mit einem Blog, fußballlinguistik.de. Den gibt's immer noch, wenn er auch ein bisschen stiefmütterlich von mir behandelt wird. Um diesen Blog zu bewerben, habe ich mir einen Twitter-Account angelegt. Und so kam dann eins zum anderen. Und als letztes Spielfeld habe ich mir TikTok erobert. Und da fließt im Moment die Hauptenergie rein, was meine wissenschaftskommunikative Tätigkeit anbelangt.
Ja, und genau mit diesem TikTok-Projekt wollen wir uns ja heute auch ein bisschen genauer auseinandersetzen mit dir gemeinsam. Was ist das denn für ein TikTok-Kanal und was machst du da genau?
Also das ist mein Kanal, da trete ich auf unter dem Handle Fußballlinguist, wie in allen sozialen Medien. Also das ist auch mein Twitter-Handle und auf Insta bin ich so unterwegs und auf BeReal und was es sonst noch so gibt. Und TikTok habe ich mir aus einer Neugierde heraus mal angeschaut und habe da zunächst so privat kleinere Videos gemacht, die auch niemanden interessiert haben. Also da hatte ich, wenn es hochkommt, zweistellige Viewzahlen und keine Likes. Habe das dann so einfach, um mir das Medium anzuschauen, weil viel darüber geredet wurde und ich einfach als Medienlinguist den Anspruch habe, doch alle relevanten sozialen Netzwerke zumindest ein bisschen zu kennen. Und ich habe dann irgendwann angefangen, Videos zu machen, die so ein bisschen das Thema Unileben thematisiert haben. Das war dann so eine Masche, dass ich so ein bisschen die Professorenrolle karikiert habe, beziehungsweise so, wie ich glaube, dass Studierende sich einen stereotypischen Professor vorstellen. Das habe ich in Videos inszeniert, in so klassischen Lip-Sync-Videos. Davon ging dann irgendwann mal eins viral, vor einem Dreivierteljahr. Und dann habe ich wiederum auch aus so einer Laune heraus, ich weiß gar nicht genau, wie es dazu kam, dann mal ein Video gemacht zu wirklich Linguistik-Content. Da habe ich ein Format gewählt, das sich Stitch nennt. Also für alle, die TikTok nicht kennen, Stitch bedeutet, dass man die ersten 5 Sekunden von einem anderen Video nimmt oder beliebige 5 Sekunden aus einem anderen Video und dann sein eigenes Video dranhängt. Und da habe ich ein gesprächslinguistisches Thema angesprochen. Also da gab es eine bestimmte grammatikalische Konstruktion, die sehr typisch ist für gesprochene Sprache. Und das habe ich erklärt. Und es kam sehr, sehr gut an. Ich hatte innerhalb kürzester Zeit 100.000 Views. Und ich mache nun schon seit längerem auch auf YouTube solche Sachen, Lehrvideos und so. Und da kann ich froh sein, wenn das sich mal 500 Leute angucken. Und dann dachte ich, wow, also wenn das möglich ist, mit solchem Inhalt doch so eine große Reichweite zu generieren und wenn die Leute das so sehr interessiert, und das konnte man an den Kommentaren ja sehen, dann dachte ich, ist es das wert, das weiter zu verfolgen. Drum ist mein Kanal inzwischen eigentlich fast vollständig ein Linguistikkanal geworden.
Kannst du sehen, wer sich diese Videos anguckt? Also hast du wirklich eine Fachcommunity, die du da irgendwie bedienst? Oder sind das Studierende? Vor allen Dingen, was mich auch interessieren würde, was sind solche Themen, die du dann auch in so Kommentarspalten dann diskutierst? Sind das Anmerkungen fachlicher Art oder, weiß ich nicht, cooles Video oder so?
Ja, also fangen wir mal an mit den Nutzenden. Also wer ist mein Publikum? Das weiß ich natürlich nicht so genau, weil die allermeisten ja auf TikTok mit Pseudonymen angemeldet sind, noch selber keine Videos machen, dass ich nicht weiß, wer das ist. Aber ich sehe die Statistiken und weiß, dass die meisten unter 25 sind. Ich weiß, dass es ein paar mehr Männer als Frauen sind, aber letztlich ist es pari pari. Und ich sehe es an den Kommentierenden aber, dass es bunt gemischt ist. Also natürlich sind es viele Studierende, die irgendwie relaten können, einfach mit dem Thema Wissenschaft, Universität überhaupt. Aber auch bei manchen Videos auch sehr viele Schülerinnen und Schüler. Aber tatsächlich auch ältere Personen. Also auch das kommt vor, die geben sich dann entsprechend zu erkennen, wenn sie sagen, das haben wir doch damals in den 80er Jahren schon gesagt oder so ähnlich. Daraus kann ich dann schließen, dass die Person dementsprechend älter sein muss. Aber die meisten sind schon junge Leute, muss man sagen. Also es ist keine Teenies, ja. Das TikTok steht ja so in dem Ruf, eine Teenie-Plattform zu sein. Das ist, glaube ich, übertrieben, aber es sind eher jüngere Erwachsene. Und die Frage, was ich mit den Leuten diskutiere, das ist ein ganz interessanter Punkt. Die Frage ist, kann man überhaupt diskutieren auf TikTok? Und das kann man eigentlich nicht. Das muss man wirklich sagen. Also TikTok ist großartig, um eine große Reichweite zu generieren, um Themen zu platzieren, um Interesse zu wecken und auch um Inhalte zu vermitteln, das schon. Aber es ist letztlich doch eine One-Way-Geschichte. Und das hat was mit der Plattformarchitektur zu tun. Einfach wie es technisch gestaltet ist. Die Kommentare sind kurz, die sind beschränkt auf 150 Zeichen. Es sind keine Verlinkungen möglich. Es gibt keine Thread-Strukturen bei den Kommentaren, dass ich also auch gar nicht mehr nachvollziehen kann, wer antwortet eigentlich auf wen. Und wirklich in Austausch treten kann man dann eigentlich nicht. Ne? Und deswegen beschränken sich die allermeisten Kommentare doch auf emotionale Reaktionen. Ja, also ganz viele Emojis oder super lustig oder voll interessant oder ähnliches. Ja, und manche versuchen dann tatsächlich da zu diskutieren und schreiben dann viele Kommentare ineinander. Aber wie gesagt, die Reihenfolge wird mir random angezeigt. Und ich bekomme auch so viele Kommentare inzwischen, ich kann da gar nicht reagieren, kann da keinen Überblick mehr behalten.
Ich interessiere nochmal zwei Dinge dazu. Einmal vielleicht nochmal ein kleiner Schritt zurück. Du hast ja gesagt, du kommst aus der Linguistik. Wie typisch ist es da eigentlich, digitale Wissenschaftskommunikation zu machen? Also ist es so, dass das eh schon etabliert ist in dem Fachbereich und dass quasi jeder das macht? Oder ist das irgendwie noch was Neues? Ist das auch sehr anders als klassische Wissenschaftskommunikation? Und dann nochmal eine andere Frage, nämlich so, was dein Interesse dahinter ist. Also was bringt dir das eigentlich, wenn du auf TikTok bist und eben ja Wissenschaftskommunikation auf diese doch ja noch sehr neue Weise betreiben kannst?
Also es ist nichts per se Neues. Dass alle jetzt über Social Media Wissenschaftskommunikation betreiben, ist natürlich total übertrieben. Ja, natürlich ist es eine gewisse Auswahl, aber die Linguistik ist genauso wie die Age auch eigentlich ganz gut vernetzt so auf Social Media. Auch in dem Wissen darum, dass man da eben mehr Leute noch erreichen kann, auch über die Wissenschaft hinaus. Ist ja, Twitter ist ja, finde ich, ein guter Weg, um auch den Journalismus Kontakt zu halten, dass die mitbekommen, was so gemacht wird in der Forschung. Und so manche Kontakt zur Presse kam auch über Twitter zustande. Ich glaube, dass speziell bei der Linguistik, die eben in den letzten Jahren doch viel an digitalen Forschungstools und digitalen Ressourcen entwickelt hat, das macht es auch relativ einfach, das dann auch zu präsentieren und aufzubereiten für eine größere Öffentlichkeit. Ne? Also die ganzen korpuslinguistischen Ergebnisse, die sich gut visualisieren lassen und die sich in Smartphone-gängigen Webseiten auch abrufen lassen. Ja, da kann ich wunderbar TikToks draus machen oder man kann das wunderbar auf Twitter oder auf Instagram einbetten und man kann in YouTube-Videos zeigen, wie man damit umgeht. Das funktioniert erstaunlich gut. Also wir haben viele Ressourcen, die Social Media tauglich sind. Ja, und das unterscheidet vielleicht die Linguistik ein bisschen von der Literaturwissenschaft, der klassischen, wo es, glaube ich, schwieriger ist, den reinen Text irgendwie Social Media tauglich zu machen. Genau, also deswegen würde ich sagen, in dem Ausmaß, wie ich es mache und mit dieser Bandbreite der Kanäle, die ich bespiele, ne, also ich mache YouTube, ich habe einen Podcast, ich mache den Blog, ich mache Twitter und jetzt auch noch TikTok, da bin ich vielleicht schon eine Ausnahme, was aber einfach damit zu tun hat, dass es auch ein Stück weit mein Forschungsgebiet ist. Also ich interessiere mich einfach für den Gegenstand Social Media und Wissenschaftskommunikation und deswegen bietet sich das bei mir an. Und das führt mich zur zweiten Frage, Mareike. Du hast gefragt, was sind meine Motive? Wie gesagt, ich bin Medienlinguist und muss deswegen einfach meinen Gegenstand gut kennen. Und Social Media lernt man dann am besten kennen, wenn man es selber macht. Man muss da sich irgendwie reinbegeben. Man muss eintauchen. Und am besten kann man, glaube ich, auch dann eintauchen, wenn man selber aktiv ist. Also nicht nur die Nutzendenperspektive einnimmt, sondern selber auch Videos produziert. Zumindest ist das mein persönlicher Ansatz. Deswegen meine Motivation, da einzusteigen. Und ich will aber auch nicht verhehlen, dass es mir auch einfach Spaß macht. Und ich bin auch eitel. Ich bin eine Rampensau, habe das schon immer gerne gemacht. Ich bin immer schon gerne auf Bühnen gestanden. Und mir gefällt bei TikTok gerade diese Halbkreativität, die man hat, indem man Trends bedient und bestehende Sounds benutzt. Das kommt mir entgegen. Und wenn ich dann so eine Reichweite kriege, ich lade ein Video hoch und habe nach einer Stunde manchmal 50.000 Views und 5.000 Likes. Das macht mir Spaß. Ja. Und dass ich dann so viele Leute, die wirklich mit Linguistik keine Berührung haben, trotzdem dafür interessieren kann, das ist mir Motivation genug, das zu machen und da auch Arbeitszeit für aufzuwenden.
Hat das auch deine Perspektive auf die Linguistik ein bisschen verändert? Also was ist TikTokable vielleicht an Themen?
Ja, also dazu muss man sagen, dass ich im Gegensatz zu meiner Aktivität auf Twitter gar nicht so sehr über meine eigene Forschung auf TikTok rede. Da suche ich mir Themen raus, die tatsächlich populär genug sind, die sozusagen die Fragen bedienen, die sowieso in der TikTok-Community bedient werden. Natürlich, ich nutze dann auch meine korpuslinguistischen Methoden, um die Fragen zu beantworten. Aber das ist auch nichts Neues. Das ist auch schon, gibt's auch viel Forschung zu seitens der Linguistik, dass natürlich immer die Frage nach, was ist eigentlich richtig, was ist falsch, das treibt die Leute um. Was darf man sagen, was darf man nicht sagen? Darf man eben sagen oder muss man eben sagen? Darf man macht Sinn sagen oder darf man nur, es ergibt Sinn? Ja, also Fragen, die die Menschen eben umtreiben. Und wenn ich dann dazu eine linguistisch fundierte Stellungnahme abgeben kann und das vielleicht auch ein bisschen auf eine unterhaltsame, witzige Art und Weise. Das sind so die Dinge, die gut ankommen. Und ich selber bin zum Beispiel kein Dialektologe, kein Variationslinguist, aber die Leute interessieren sich natürlich extrem dafür, wie sich Sprache je nach Region unterscheidet. Und ich habe die Ressourcen, ich kenne mich aus, ich weiß, wo ich nachlesen kann. Und habe vielleicht auch ein bisschen Talent, die Sachen dann mit einem gewissen Appeal auch in der nötigen Kürze, die man bei TikTok braucht, rüberzubringen. Und deswegen mache ich das. Ja, aber ich würde jetzt, glaube ich, nicht, nur weil es auf TikTok viele Leute interessiert, anfangen, jetzt Variationslinguistik in meiner Forschung zu betreiben.
Nun werden sich diese Podcast-Folge auch noch andere LinguistInnen anhören. Da wäre meine Frage, würdest du es anderen LinguistInnen im Speziellen oder auch anderen WissenschaftlerInnen im Allgemeinen raten oder empfehlen, sich noch mehr im Bereich Wissenschaftskommunikation über Social Media zu engagieren? Oder siehst du vielleicht sogar noch ein bisschen stärker sogar eine Pflicht der Wissenschaft, auch diese Kanäle zu bedienen?
Ich würde die Frage gerne ein bisschen in meiner Antwort in zwei Ebenen aufsplitten. Ich würde niemals zu einer einzelnen Person sagen, du solltest jetzt mal. Und ich würde auch nicht einer einzelnen Person empfehlen, ey, mach doch mal TikTok. Ja, gerade bei TikTok, wo man sein Gesicht in die Kamera halten muss, wo man sich auch ein bisschen zum Affen machen muss, wenn man Erfolg haben möchte, sage ich jetzt mal, auf der Plattform, wenn man auf TikTok, wo man auch beim Community Management mit viel Distanzverlust seitens des Publikums rechnen muss. Ja, also da herrscht schon ein ruppiger Ton. Da muss man für gemacht sein irgendwie. Das muss man mögen und ich habe größtes Verständnis für alle, die das nicht machen wollen. Und ich habe auch meine Zweifel, ob so diese allgemeinen Empfehlungen, ihr müsst jetzt Wissenschaftskommunikation machen, ob diese allgemeinen Empfehlungen so sinnvoll sind, weil wenn Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler das aus einem Pflichtgefühl heraus tun, dann wird es nicht funktionieren. Ja? Also ich finde es wichtig, bei einem Forschungsprojekt oder nehmen wir an, wird ein großer Sonderforschungsbereich bewilligt, dass die ein Projekt Öffentlichkeitsarbeit haben und jemand dran setzen, der ganz gezielt Social Media bespielt, wenn sich das Thema eignet und dass da entsprechend Aufwand betrieben wird, die Inhalte zu kommunizieren an die größere Öffentlichkeit. Das ja, das ist einfach für mich ein Ausdruck von Professionalität, wenn es um größere Forschungsverbünde geht. Aber das sollten dann Leute tun, die darauf Lust haben. Ja, und die es nicht nur aus dem Pflichtgefühl heraus tun, dann ist am Ende niemandem mitgeholfen. Ja, deswegen, um es mal auf eine Formel zu bringen, ich glaube, es ist Pflicht für die Wissenschaft als Gesamtsystem, die Wissenschaftskommunikation wirklich zu einer ernsten Aufgabe zu machen, da Ressourcen reinzugeben. Ich würde aber nicht sagen, dass ein einzelner Wissenschaftler, eine einzelne Wissenschaftlerin in irgendeiner Form dazu verpflichtet werden soll.
Ich würde noch mal interessieren, du hast das jetzt kurz angeschnitten und gesagt, da herrscht ein ruppiger Ton auf TikTok und ich habe das so ein bisschen beobachtet, muss ich sagen. Also ich habe zum Beispiel neulich bei dir gelesen, dass jemand kommentiert hat, das fand ich total schön. Deinetwegen habe ich Linguistik studiert.
Angefangen, Linguistik zu studieren.
Sehr gut angefangen. Aber immerhin. Genau, also eine super schöne Erfahrung ist auch als Lehrender. Aber auf der anderen Seite liest man halt auch viel, das ist doch Quatsch, also gerade beim Thema gendergerechte Sprache irgendwie kommen dann ja doch viel einfach so generelle Kommentare, die gar nicht unbedingt sachlich fundiert sind, sondern einfach irgendwie darauf ausgerichtet sind, vielleicht sogar ein bisschen zu pöbeln oder ich weiß nicht genau, wie ich es ausdrücken soll, aber die halt nicht nett sind. Da wäre meine Frage einerseits, hast du das Gefühl, es hält sich die Waage? Gibt es ungefähr genauso viel nette wie nicht nette Kommentare? Und auf der anderen Seite auch, wie gehst du damit um? Also gerade mit dieser Ruppigkeit, wie macht man das, dass man das auch irgendwie dann nicht so an sich ranlässt? Oder gibt es da irgendwie Strategien, die du entwickelt hast und auch empfehlen kannst vielleicht?
Also die wirklich vulgär ruppigen Geschichten, damit kann ich gut umgehen. Ja, das nehme ich zur Kenntnis. Viel landet auch im Filter bei TikTok. Ich gebe das immer alles frei, weil ich persönlich mich dadurch jetzt nicht angegriffen fühle. Und gerade wenn die Dinge so auf einer thematisch nicht einschlägigen Ebene einfach pöbelhaft sind, dann kann ich das akzeptieren. Ja, und ich finde es dann aus einer zeitdiagnostischen und empirisch-analytischen Perspektive einfach interessant, dass Personen, die ja wissen, dass ich Professor bin, ne? Also ich verberge das ja nicht, sondern das steht in meinem Profil drin und inzwischen bin ich auch mit meinem Klarnamen dort unterwegs, also das Handle ist Fußballlinguist, aber der angezeigte Name ist Simon Meyer-Fiaker. Die Leute wissen, wer ich bin oder können es zumindest rausfinden, aber trotzdem sind es sich nicht zu schade zu sagen, ey Alter, schneid mal deine Nasenhaare. Oder so, ne? Ganz häufig, wenn ich halt mal nicht rechtzeitig meine Nasenhaare wieder geschnitten habe und ein Video, ein TikTok aufnehme, wo ich so ein bisschen aus der Froschperspektive aufnehme, dann kommen diese Kommentare und das scheint den Leuten irgendwie Spaß zu machen, dem Professor mal sowas sagen zu können, ja. Und das finde ich interessant, stört mich jetzt aber nicht. Es gibt dann schon manche Dinge, die mich dann doch stören, das sind aber nicht die vulgären Geschichten, ja. Ich habe mal eine Videoserie gemacht zum Thema Zitierkonvention. Weil es ja diese zwei Kulturen gibt, die wirklich einfach die Germanistik spalten, soll man in Fußnoten oder Inline zitieren. Und da sind die Leute so dermaßen empfindlich und haben dann mir unterstellt, ich würde Studierende bewusst schikanieren, wenn ich die Anforderung stelle, dass wie in meinem Fach üblich zitiert werden soll, nämlich Inline. Und solche Dinge, die wirklich auf einer professionellen Ebene unsachlich werden, die gehen mir dann nach, so. Aber ansonsten finde ich das eigentlich eher interessant und unterhaltsam. Dazu muss man sagen, einschränkend, ich habe auch leicht reden, ja. Also als weißer, heterosexueller Cis-Mann aus der Mittelschicht, gehobene Mittelschicht, ja, mit dem Beruf, den ich habe, da bin ich natürlich auf eine Art unangreifbar, sehr privilegiert und muss mir da keine Sorgen machen. Ich weiß, dass es ganz anders ist, sobald man sich als Frau auf TikTok bewegt, wo man sich ganz andere Dinge anhören muss. Und deswegen kann ich da easy mit umgehen, damit ich aber nicht sage, alle müssen das auf die leichte Schulter nehmen.
Du hast ja vorhin hervorgehoben, dass Lust und Spaß in der Auseinandersetzung mit Social Media bei dir zumindest eine ganz große Rolle spielt. Gleichzeitig hast du aber auch hervorgehoben, dass Wissenschaftskommunikation mehr Raum braucht, mehr Ressourcen braucht. Heißt es auch, dass in der Lehre mehr Gewicht gesetzt werden soll auf Wissenschaftskommunikation, auf Techniken oder auf bestimmte Fähigkeiten, die geschult werden sollen, damit sich die Wissenschaft nicht nur auf Lust und Spaß von Einzelpersonen verlassen muss?
Naja, ob ich das jetzt als imperativ formulieren würde, weiß ich nicht. Ich kann nur sagen, dass ich das mache, dass ich Seminare anbiete. Ich hatte jetzt eins zum Thema Sprachwissenschaftskommunikation, so habe ich das genannt, wo genau das Ziel war. Wir wollten uns einerseits empirisch-analytisch anschauen, wie über Linguistik, vor allem in Social Media, gegenüber einer größeren Öffentlichkeit kommuniziert werden kann. Haben uns da verschiedene Formate angeschaut, Podcasts, Twitter-Accounts, Blogs und so weiter. Und dann haben wir auch im zweiten Teil des Seminars versucht, muss ich sagen, selber Inhalte zu produzieren. Studierende haben das total unterschätzt, wie viel Arbeit das ist. Also auch so ein 20-sekündiges TikTok, was mal so locker flockig daherkommt, haben sie halt nach 3 Wochen immer noch nichts zustande gebracht, weil es einfach halt doch schwierig ist, ja. Und dann auch die Überwindung, sein Gesicht in die Kamera zu halten und ein Thema zu finden und so. Das war der Hauptlerneffekt. Aber deswegen, ich finde das eine schöne Sache. Ich ermuntere immer Studierende dazu, selber auch Ergebnisse ihrer eigenen Forschung, die im Rahmen der Lehre entstanden sind, auf Social Media zu platzieren. Die meisten haben halt irgendwie, wenn sie überhaupt auf Twitter unterwegs sind, vielleicht 20 Follower oder so. Ich biete dann jeweils an, dass ich das über meinen Account ausspiele. Aber ich finde es wichtig und eine gute Möglichkeit, Leistungen von Studierenden zu honorieren, ja, und zu zeigen, dass es ist cool, was ihr macht. Und ich finde das so gut, dass ich finde, da sollte eine größere Öffentlichkeit davon Notiz nehmen oder zumindest die Möglichkeit haben. Ja, natürlich ist es auch eine Art von Werbung für mich selbst, ja. Also man zeigt natürlich der Community, schaut mal her, was wir so machen. Aber vor allem versuche ich den Studierenden irgendwie eine Bühne zu geben. Nachdem hatten wir gerade die Diskussion auf Twitter, eigentlich sonst eher immer über die Verfehlungen von Studierenden auf Twitter viel geredet wird. Ja, und nicht so sehr über die Leistungen. Und ich finde, das sollte man eigentlich genau umdrehen. Deswegen nochmals, ich mache das. Ich weiß jetzt nicht, ob ich sagen soll, dass Leute in ihrer akademischen Lehre immer so einen Blog einbauen müssen, bringt den Leuten bei, wie man auf Social Media agiert. Also das geht ja auch nur, wenn man es selber macht. Also wenn man selber nicht auf TikTok ist, wie will man dann Studierende dazu anleiten, darin auf TikTok aktiv zu sein? Also das würde ich den Einzelnen überlassen.
Wir haben jetzt schon einiges über positive und negative Seiteneffekte gehört und Sachen, die du auch selbst schon erlebt hast. Hast du so griffige Takeaways vielleicht? Welche Informationen, welche Inhalte kann man auf welcher Plattform platzieren? Das würde mich nochmal einerseits interessieren und andererseits, ja, wie gesagt, was ist so dein persönliches Takeaway so aus deiner Zeit, wo du jetzt so viele Sachen noch ausprobiert hast?
Also ich glaube, man muss sich über die Zielgruppen klar werden. Über Twitter kann man sich sehr gut vernetzen mit anderen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern und man hat mit Glück die Möglichkeit, sich hin zum professionellen Journalismus, also da Kontakt aufzunehmen und da sozusagen diese Gatekeeper anzusprechen. Man hat eher weniger die Möglichkeit, damit eine größere Öffentlichkeit zu erreichen. Für die Schweiz sind jetzt gerade mal wieder Zahlen erhoben worden, was halt da in der Breite der Bevölkerung genutzt wird und Twitter sind halt irgendwie 5% oder so. Ja, also das ist doch halt wenig. So, man erreicht doch recht wenige Leute. Deswegen für die Vernetzung, um dann auch wirklich auf dem entsprechenden wissenschaftlichen Spezialisierungsniveau kommunizieren zu können, dafür ist Twitter ideal. Bei TikTok, ich kann es nicht genau sagen. Also ich kann keine Empfehlungen ausgeben, denn ich hätte ja selber nie gedacht, dass man über Gesprächslinguistik oder über Korpuslinguistik, dass man damit 1 Million Views generieren kann. Ja, also wer hätte das gedacht? Das ist halt eine Nische, die ich aufgetan habe, die durch eine Reihe von Zufällen viele Leute angesprochen hat. Und da konnte ich mich jetzt etablieren. Und ich poste auch täglich. Also ich bleibe im Algorithmus drin und dann funktioniert das halt. Aber daraus lässt sich ja nicht irgendwie was ableiten für andere. Ne? Es ist schwierig, so eine Nische zu finden. Da gibt's schlecht so ein wirkliches Rezept. Aber gut ist es bestimmt, bei dieser Plattform eben Fragen zu adressieren, die die Leute sowieso haben. Ne? Und dass viele Leute damit relaten können. So. Und man sollte die Dinge eben, glaube ich, immer auf eine Art unterhaltsam aufbereiten, humorvoll, vielleicht auch ein bisschen provokant. mit kleinen Spitzen zwischendurch. Und dann kann das, glaube ich, funktionieren. Ja. Und mit YouTube habe ich wenig Erfahrung, weil ich, oder ich habe, ja, ich habe YouTube-Erfahrung, aber halt nur mit den klassischen Lehrvideos, die eben wirklich in genau diese Kontexte eingebettet sind. Akademische Lehre, und da müssen die Studierenden sich das ja angucken. Ja. Die haben ja keine andere Wahl. Die müssen das ja gucken, und deswegen ist es wirklich nur schlecht zu vergleichen mit den anderen Social Media, was so die Art der Konzeption anbelangt.
Ich muss jetzt nochmal einfach eine kleine Rückfrage stellen. Wie viel Zeit steckst du eigentlich da rein? Also du hast schon gerade gesagt, das kann schon dauern, bis man so ein TikTok fertig hat. 3 Wochen irgendwie bei Studierenden, die unerfahren sind. Du hast jetzt natürlich viel Routine, aber trotzdem, wenn du sagst, du postest täglich auf TikTok, blockst du dir dafür eine Stunde oder wie viel Zeit nimmt das ein? Es kommt ja auch noch Twitter hinzu und es kommt YouTube hinzu und dein Blog.
Genau, also der Blog, der schläft. YouTube schläft auch, seit wir keine digitale Lehre mehr machen oder nur ganz, ganz selten mal. Im Moment ist es Twitter einfach für die Wissenschaftscommunity interne Vernetzung vor allem. Dafür nutze ich das, um einfach in Kontakt zu bleiben mit meinen Kolleginnen und Kollegen und um zu sehen, was die so machen, wie es halt gerade für die DH ja typisch ist. Wissen wir ja alle, die relevanten Diskussionen laufen einfach über Twitter, und wenn man da nicht ist, ist man halt einfach uninformiert. Deswegen muss man da halt Zeit für aufwenden, da dabei zu sein. So. Und bei TikTok ist es ganz unterschiedlich. Wenn ich jetzt ein größeres Video mache, wo ich wirklich Inhalt vermitteln will, und dann muss ich nochmal was nachrecherchieren, dann lese ich halt nochmal entsprechend nach und nehme das dann auf. Das braucht dann vielleicht auch immer mehrere Takes. Dann muss ich die Nachbearbeitung machen, mit den Subtitles anpassen und den Schrifteinblendungen. Und dann kann das schon mal die reine Produktion mal so 2 Stunden in Anspruch nehmen. Und dann kommt ja noch das Community Management dazu. Also dann kommen die Kommentare und ich lese nicht alle, aber viele, und versuche auch so ein paar Dinge zu beantworten, zu reagieren. Deswegen bei so einem großen Video ist das dann schon eine größere Sache. Andere Videos, da brauche ich 1 Minute für. Das macht man halt mal eben so. Ja. Also auf dem Fahrrad, auf dem Nachhauseweg macht man mal eben schnell was. Und das ist für mich auch das Schöne, dass man da so relativ wild und regelfrei agieren kann. Ja. Das ist das, was mir persönlich da am meisten liegt, dass es noch so wahnsinnig experimentell ist.
Nun sind wir auch schon am Ende der Folge angelangt. Simon, gibt es noch irgendetwas, was du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern jetzt, wenn wir über dich, über den Fußballlinguist und deine TikTok-Kanäle sprechen, ans Herz legen möchtest?
Nichts, was ich unbedingt ans Herz legen möchte, aber ich möchte noch eine Anekdote erzählen. Als wir neulich hier in Dresden in der SLUB, also unserer Bibliothek, im schönen Viktor-Klemperer-Saal, eine Podiumsdiskussion hatten zum Thema, ich weiß nicht mehr genau, was das Thema war, aber es ging irgendwie um Wissenschaft in der Öffentlichkeit. Da hat man darum geredet, was kann man denn dagegen tun, gegen diese zunehmende Wissenschaftsskepsis und gegen Fake News. Und alle waren sich irgendwie einig, wir müssen irgendwie Wissenschaftskommunikation betreiben und man muss irgendwie den Leuten vermitteln, was wir da machen. Und man muss da irgendwie Foren für Austausch schaffen. Dann ist viel geredet worden und irgendwann meinte dann jemand im Nebensatz, ja, oder vielleicht, na nein, vielleicht müssen wir halt doch auf TikTok. Dann großes Gelächter im Saal und dann war das erledigt, das Thema. Und das halte ich wirklich für verfehlt. Das ist nicht zielführend, also es ist empirisch falsch, weil man das nicht einfach so abtun kann als eine lächerliche Kleinigkeit, die keine Relevanz hat. Dafür hat es viel zu viel Publikum einfach, ja, und viel zu viel auch interessiertes Publikum, die das wirklich dankbar aufnehmen. Also Leute sind gierig geradezu danach, zwischen diesem ganzen Unfug, der da auch zu sehen ist, und den ganzen oberflächlichen Influencer-Videos dann auch mal Inhalte zu bekommen und wirklich was zu lernen. Und TikTok ist ein großartiger Lernort. Ich bin ja nicht der Einzige, der das macht. Es gibt ganz viele wirklich tolle Accounts. Also es ist einfach empirisch falsch, dass es nebensächlich ist, und es ist auch einfach nicht zielführend, denn wenn wir den Anspruch haben, gerade die jüngere Generation zu erreichen, dann ist TikTok ein hervorragendes Medium. Aber nochmals, man muss sich im Klaren sein, worauf man sich einlässt, man muss Lust drauf haben. Man braucht eine gewisse Eitelkeit, ein bisschen Hang zur Show. Wenn man das nicht hat, muss man es, glaube ich, gar nicht erst versuchen.
Ja, vielen Dank nochmal für diese Anekdote, die in meinen Augen sehr große Teile der Diskussionen rund um Wissenschaftskommunikation plakativ auf den Punkt bringt. Und daher auch nochmal ganz, ganz vielen Dank, dass du da warst, dass du dich unseren Fragen ausgesetzt hast, für deinen Input, für deine Einblicke und Erfahrungen. Ich habe wieder wahnsinnig viel gelernt. Ich entnehme den Blicken der anderen, dass es ihnen genauso ergeht. Vielen Dank nochmal. Vielen Dank auch an meine Co-Hosts und natürlich vielen Dank an euch, liebe Hörerinnen und Hörer, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Das war's von uns. Nächste Folge gibt's in einem Monat. Macht's gut und bleibt radioaktiv. Bis dann.
Ich danke euch sehr für die Einladung. Hat mir Spaß gemacht.
Dankeschön.
Danke auch. Bis dann.
Tschüss. Ciao. Dankeschön.